Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Mit Veronika Barmann, psychologische Psychotherapeutin und Supervisorin, und Anna-Maria Torkel, klassische Sängerin und Moderatorin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Gehirnerschütterung. Mein Name ist Anna-Maria und mir gegenüber sitzt wie immer Vero. Hallo Vero.
Hi, schön dich zu sehen.
Schön dich zu sehen. Wir machen heute eine Folge über einen Artikel in der Neuen Züricher Zeitung, der euch und uns ganz schön beschäftigt hat. Und wir heißen euch herzlich willkommen, mit uns gemeinsam dem Ganzen mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Und wenn es euch gefällt und wenn euch unser Podcast gefällt, sagt ihn auf jeden Fall weiter, leitet ihn weiter und abonniert uns. Das würde uns total freuen und dann wissen wir auch, dass wir das Richtige hier machen. Es geht um den Artikel von Birgit Schmidt aus der Neuen Züricher Zeitung: Junge linke Frauen sind weit mehr psychisch krank als der vielgeschmähte alte weiße Mann. Und der Psychologe Holger Richter kritisiert die Pathologisierung der Gesellschaft. Er hat dazu einige Thesen aufgestellt und wir würden die Thesen einmal beleuchten und unsere Meinung oder unsere Sichtweise darauf sagen, aber vor allem auch, was sagt überhaupt die Wissenschaft dazu? Erste These von Holger: Die Wokeness ist schuld.
Ja, also das ist schon dann der Teil, wo ich den Artikel dann weglegen würde gerne, weil das Wort Wokeness.
Ich weiß immer gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Geht es dir auch so, so dieses, ist das Wokeness oder ist das Wokeness oder ist das Wokeness?
Ja, es müsste ja Wokeness sein. Es ist ja, es ist W, Wokeness. Ne? What ja. Und woke.
Ja. Genau. Mir hat das sogar jemand mal erklärt, was es bedeutet, so ganz genau.
Ja, also es bedeutet politisch wachsam und das finde ich nämlich auch ganz interessant, weil eigentlich ist das ein Wort, was früher benutzt wurde von den Afroamerikanern in Amerika, um das Bewusstsein für soziale und politische Probleme zu bezeichnen.
Gut, dann würde ich sagen, ist ja woke eigentlich was Schönes.
Ja, eben. Ja, natürlich. Also erstens ist es schon wieder, dass wir uns eines Wortes bedienen, was eigentlich der schwarzen Community zusteht und was die geprägt haben. Das ist ja häufig der Fall. Und Stay Woke war halt damals ein Ausspruch, um die Community zu stärken und das Bewusstsein zu stärken eben für die Missstände. Und also ja, ich finde politisch wachsam, also damit verbinde ich jetzt gar nichts Schlechtes, ehrlich gesagt.
Ich auch nicht, aber die ist auf jeden Fall schuld.
Ja, ja, genau. Also die politische Wachsamkeit ist offensichtlich schuld, ja. Genau. Und da habe ich erstens die Frage, viele Statistiken zeigen, dass vor allen Dingen auch die psychischen Erkrankungen bei Kindern ansteigen. Da frage ich mich, liegt es denn da auch an der Wokeness? Sind unsere Kinder denn auch woke? Oder ist das vielleicht ein Zusammenhang, den sich einer einfach mal so aus dem Bauch raus her ausgedacht hat?
Genauso sehe ich es auch. Sind unsere Kinder dann auch schon woke?
Genau, also und dann ist es eben so, Wokeness, das ist ja dann nochmal die Substantivierung des Wortes, ist ja nicht klar umgrenzt, ist es nicht genau definiert und dementsprechend ist es auch kein operationalisierbarer Begriff. Also ich kann ja jetzt nicht die Wokeness von jemandem messen, das müsste ich ja machen, um da rauszufinden, ob diese These stimmt, müsste ich ja messen, wie woke ist jetzt eine Person. Und also 10 woke bedeutet dann so und so psychisch krank und dann müsste ich da ja Verbindungen herstellen, Korrelationen und dann ja auch noch, hier geht es ja nicht nur um Korrelationen, sondern er macht ja eine Ursachenzuschreibung. Er sagt ja, die Wokeness ist nicht zufälliges Auftreten gemeinsam mit psychischen Erkrankungen, sondern es ist die Ursache dafür.
Genau, und da, ja, das ist natürlich völlig, also da muss man auch sagen, wenn ihr frühere Folgen von uns gehört habt, dann habt ihr ja sicher auch schon gehört, dass Vero ganz oft erzählt, wenn man Psychotherapie macht, dann wird erstmal eine Verdachtsdiagnose gemacht, dann wird geguckt, stimmt diese Diagnose? Und das wird ganz oft mit Fragebogen und Evaluierung und allem geguckt. Da wird ja evaluiert, ob du diese Diagnose hast und dann wird diese Diagnose ja behandelt.
Ja, genau. Das ist auch seine zweite These hier, dass Menschen gehen zum Therapeuten und sagen, ich bin, und da ist auch einfach eine, jetzt kommt eine wilde Mischung, Menschen gehen zum Therapeuten und sagen, ich bin trans, ich bin hochsensibel, ich bin autistisch, ich habe ADHS. Da finde ich auch schon mal geil, so was er so alles in einem, also in einem Atemzug nennt. Und da ist ja genau das, was du sagst. Ja, nur weil das jemand macht, das mag ja auch vorkommen, weil solche Konzepte heute verbreiteter sind. Die Informationen darüber sind leichter zugänglich. Es gibt auch den ein oder anderen frei zugänglichen Fragebogen. Haben wir ja auch super oft schon in Folgen hier mit euch gemeinsam sogar gemacht oder euch Tipps gegeben, wo ihr welche findet. Denn ich persönlich als Psychotherapeutin, ich begrüße das total, wenn Menschen sich schon mit sich selber auseinandergesetzt haben, Thesen gebildet haben, was das Problem sein könnte. Und ich fühle mich da auch gar nicht irgendwie bedroht dadurch oder irgendwie, ich weiß nicht, was er da für ein Problem hat, verstehe ich nicht, weil, wie du sagst, deswegen mache ich ja trotzdem noch systematische Diagnostik. Ich sage mal so, wenn jetzt jemand in die Praxis bei mir kommt und sagt, ich bin Jesus, dann gebe ich ihm ja auch nicht das als Diagnose, sondern dann lasse ich eine systematische Diagnostik laufen und schaue, tritt das auf im Rahmen von wahnhaften Vorstellungen, ja, oder was ist hier vorliegend?
Nee, und wir können es ja sogar noch runterbrechen, selbst wenn ich jetzt zu dir in Therapie komme und sage, ich habe schon geguckt, ich habe ADHS und du sagst, ach so, ja prima, dann beginnen wir direkt mal mit der Behandlung. Das machst du ja auch nicht.
Auf jeden Fall.
Sondern du sagst, ah ja super, was haben sie denn da für einen Fragebogen gemacht? Aha, lassen Sie uns das nochmal gegenchecken. Also da erwarte ich schon von einem Therapeuten, dass er das macht. Und by the way, die Durchführung von Behandlung ohne das Vorliegen von Störung ist halt auch Betrug, oder nicht?
Richtig. Das ist tatsächlich Abrechnungsbetrug und das kann eben auch, also Betrug kann eben geahndet werden mit einer Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren. Und was auch immer am Ende da steht, da muss schon eine Systematik und Bösartigkeit nachgewiesen werden. Es reicht jetzt nicht, dass man sich mal verklickt hat bei der Abrechnung oder was, sondern wenn man aber wirklich behandelt, ohne eine Diagnose vorliegen zu haben und das systematisch, dann kann das bis dahin führen, dass man die Approbation entzogen bekommt. Das ist ja kein rechtsfreier Raum, in dem wir hier agieren, sondern es ist eben so ein diagnostischer oder therapeutischer Eingriff, der medizinisch nicht indiziert ist oder kontraindiziert ist, der ist fehlerhaft, auch wenn er dann sorgfältig durchgeführt wird. Also ich kann auch eine super tolle ADHS-Therapie machen, wenn jemand diese Diagnose nicht erfüllt, dann ist das fehlerhaft. Logischerweise, das liegt ja auch auf der Hand. Also wenn ein Zahnarzt mir eine Füllung reinballert in einen Zahn, der nichts hat, das ist ja nun auch klar, dass dann das keine adäquate Behandlung ist einfach. Und die Indikation muss eben durch Dokumentation der Anamnese, der Beschwerden und die Befunderhebung muss das auch belegbar sein. Also ich kann auch nicht sagen, hier Nasenfaktor. Also ein Beleg wäre jetzt auch nicht, der Patient hat gegoogelt zum Beispiel. Also das ist einfach, also ich verstehe auch gar nicht, wie man, wenn man irgendwie im Gesundheitssystem tätig ist, propagieren kann, dass das so ablaufen würde. Also das ist definitiv nicht der Fall einfach. Das ist nicht erlaubt und es ist strafbar. Ich kann nicht jemanden behandeln auf irgendeine Diagnose, die derjenige jetzt gerne haben möchte.
Ja, und du würdest auch doch unterschreiben, dass selbst, wenn ich jetzt den Fragebogen ausfülle und ich rede mir ein, ich habe alle die Sachen und alles trifft zu, bist du doch in der Lage, als Therapeutin durch deine Diagnostik herauszuarbeiten, ob ich es habe oder nicht.
Ja, da unterstellt ja der Interviewte hier in diesem Artikel, dass Leute diese Diagnosen aus Betrugsgründen zum Beispiel nur simulieren. Das ist auch wirklich ein sehr, sehr alter Hut. Also diese Vorwürfe kommen jetzt nicht erst mit der Wokeness auf, ehrlich gesagt, sondern schon in den 50er, 60er, 70er Jahren. Immer wenn Diagnosen mehr verbreitet wurden, sind die angestiegen und dann gab es immer konservative Menschen, die gesagt haben, huch, wo kommen die denn jetzt alle her? Das sind doch alles Simulanten. So, deswegen diese Vorwürfe sind halt auch nicht neu. Und man muss da auch sagen, wenn jetzt jemand aus was weiß ich was für Gründen mich absolut hinters Licht führen will, dann kann er natürlich alles lesen zu Depressionen und diese Krankheit vortäuschen. Das ist schwierig. Also es reicht halt auf jeden Fall nicht, wie es hier dargestellt wird, dass ich irgendwie mal google und dann zum Therapeuten gehe und sage, ich habe jetzt irgendwie, lassen wir mal irgendwas Beispielhaftes nehmen, ich habe jetzt eine Panikstörung, so, ne? Und dann sagt der Therapeut, ach Mensch, das ist ja toll, dass Sie meine 5 Stunden Arbeit abgenommen haben, die ich natürlich jetzt auch nicht mehr abrechnen werde, weil ja klar ist, dass Sie das schon für mich gemacht haben. Also das ist halt auch so die Frage. Entweder ich rechne Diagnostik ab und dann ist es halt erst recht Betrug oder ich lasse es weg und dann ist ja total dokumentiert, dass ich meine Arbeit nicht gemacht habe und dass ich keine rechtliche Grundlage Grundlage für eine Therapie habe, also ich verstehe das überhaupt nicht, wie das vonstatten gehen soll, dann erklärt derjenige mir aber die ganzen Symptome. Auf jede Nachfrage erklärt er mir, dass er das kennt, dass er das hat. Er gibt an, so und so häufig in der Woche Panikattacken zu haben. Er lässt eine Verhaltensanalyse über sich ergehen, wo ich sehr, sehr, sehr kleinschrittig nachfrage, wie der Ablauf ist. Und kann das dann auch, weil die Fragen doppeln sich auch in der Diagnostik, die werden schriftlich abgefragt, die werden mündlich abgefragt, die werden im Rahmen von klinischen strukturierten Interviews abgefragt und dann auch nochmal im anamnestischen Gespräch. Und er bleibt immer bei derselben Version, also verstrickt sich, obwohl er dieses Erleben ja nicht hat, verstrickt er sich nicht in Widersprüche. Das ist ja schon total unwahrscheinlich, ehrlich gesagt, aber das kann theoretisch sein. Also wenn jemand jetzt irgendwie, was weiß ich, 5 Millionen Mark dafür kriegt, dass er mir jetzt eine Diagnose vorspielt, dann denke ich, ist das rein theoretisch möglich. Muss man ja aber auch sagen, wenn ich jetzt 800 Mal in eine Klinik renne und sage, ich schwöre Ihnen, ich habe einen Blinddarmdurchbruch, also dann finde ich ja auch irgendwann jemanden, der das operiert. So, ne? Also das bezieht sich ja nicht nur auf psychologische Erkrankungen, sondern wenn ich richtig geschickt simuliere, dann kann ich natürlich alles Mögliche vortäuschen. Also es sei denn, es sind eben Erkrankungen, wo wir ganz harte Marker haben, wo man sagen kann, ja oder nein. Also ich kann jetzt keinen Beinbruch vortäuschen, weil, naja, das kann man halt röntgen. Aber natürlich sind weichere Symptome wie die von psychischen Erkrankungen, ganz am Ende kann man das natürlich vorspielen. Aber da muss man ja mal sagen, also erstens, was soll der Anreiz dabei sein? Zweitens, es ist sehr, sehr viel Aufwand. Also wenn es jetzt darum geht, ich möchte krankgeschrieben werden zum Beispiel, Mann, dann geh doch einmal zum Arzt und sag, du hast Rücken. So. Also das ist ja super viel einfacher, als jetzt irgendwie da so eine komplexe Krankheit wie eine seelische Erkrankung zu simulieren. Und dann ist eben auch die Sache, dass das einem Behandler nicht auffällt, ist wirklich wahnsinnig unwahrscheinlich.
Dann kommen wir zur nächsten These, die eigentlich direkt darüber geht, man erschleicht sich damit einen Nachteilsausgleich im Studium.
Ja, das finde ich auch eine sehr, ja, wie soll ich das?
Steile These.
Ja, genau. Also ich weiß gar nicht immer, wie ich das ausdrücken soll. Man liest das so und man denkt so, hä? Was ist das denn?
So. Ja, ich finde, was bei mir mehr passiert ist, ich finde das total gut, dass wir uns einfach die Thesen angucken und das einfach sachlich und wissenschaftlich erklären. Und man wird immer wieder dazu verleitet, bei so einer These, muss ich ganz ehrlich sagen, das fast mit Ironie irgendwie zu beantworten. Und das ja. brauchen wir aber nicht, weil das hilft niemandem.
Genau.
Es hilft euch nicht, es hilft uns nicht und das hilft auch einem Holger nicht.
Nee, und das wird der Sache halt auch nicht gerecht, weil es geht hier ja sachlich um sehr, sehr wichtige gesellschaftliche Themen. Zum Beispiel die Nachteilsausgleiche. Woher kommen die denn überhaupt? Und da ist es ganz wichtig zu wissen, dass die gleichberechtigte und gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderungen ein wichtiger politischer und gesellschaftlicher Auftrag ist, der sich einerseits aus der UN-Behindertenrechtskonvention speist und dem Behindertengleichstellungsgesetz von Bund und Ländern. Und deswegen, worüber wir hier lapidar sprechen, was sich Leute angeblich erschleichen, das ist erstmal ein ganz, ganz wichtiger Teil unserer Demokratie und der Gleichberechtigung aller Mitglieder hier. Und deswegen darüber so lapidar zu sprechen, finde ich eigentlich keine gute Idee. Und dann muss man sich ja erstmal angucken, okay, ist das jetzt ein riesiges gesellschaftliches Problem, dass viele Leute sich in dem Punkt eben Nachteilsausgleiche erschleichen? Und da muss man eben gucken, 24% der Studierenden geben an, gesundheitlich beeinträchtigt zu sein. Das ist eine Umfrage des Studierendenwerkes. Und da eben bezogen auf alle Studierenden berichten 16% von einer gesundheitlichen Beeinträchtigung, die so stark ist, dass sie im Studium beeinträchtigt. Also ich kann ja auch krank sein und was weiß ich, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, das angeben, das sind eben die 24%. Aber ich sage, beim Studium beeinträchtigt ist mich eigentlich nicht und dann falle ich halt raus und übrig bleiben eben noch 16%, die sagen, ja, ich bin so krank, das beeinträchtigt mich im Studium. Und diese 16%, das sind eben Menschen, die sind beeinträchtigt beim Gehen, beim Stehen, beim Greifen, die haben Sehbeeinträchtigungen oder Blindheit, Hörbeeinträchtigungen oder Gehörlosigkeit und eben auch psychische Erkrankungen wie Depressionen und Essstörungen, auch körperlich länger andauernde Krankheiten wie zum Beispiel Rheuma, Multiple Sklerose oder auch so Teilleistungsstörungen wie Legasthenie, Dyskalkulie und ähnliches. So.
Das heißt, wir sprechen gar nicht davon, dass das nur psychische Krankheiten sind, genau, sondern wir sprechen davon, das sind sowas wie eine chronische Krankheit wie Rheuma, Multiple Sklerose. Das heißt, die zählen da alle auch noch zu?
Genau, das sind alles Menschen, die eben diese Nachteilsausgleiche bekommen. Und da muss ich sagen, in dem Großteil der Erkrankung ist das sehr richtig und wichtig. Und das würde ja niemand anzweifeln. Nein. Und dass jetzt jemand hingeht und eine Multiple Sklerose vortäuscht, das glaube ich jetzt auch nicht, ehrlich gesagt. Deswegen auch eine Sehbeeinträchtigung, eine Blindheit und so weiter, das ist ja nichts, wo wir sagen, das täuschen Leute vor, sondern da muss man ja sagen, das ist total gut, dass es sowas heute gibt, dass solchen Menschen die Teilhabe an einem normalen Hochschulstudium zugänglich gemacht wird und möglichst gleichberechtigt versucht darzubieten. Weil das ist auch nochmal wichtig, dass eben dieser Nachteilsausgleich, das heißt jetzt auch nicht, dass man einen Doktor hinterhergeworfen bekommt, sondern wovon sprechen wir hier denn überhaupt? Weil ich muss sagen, in meiner Praxis, in der ich seit 10 Jahren Menschen behandle, habe ich 2-mal einen Nachteilsausgleich mit den Leuten beantragt oder eben meine psychologische Einschätzung dazu abgegeben. Da geht es eben um Dinge wie 20% mehr Zeit bekommen bei Klausuren. Da geht es um Dinge, vielleicht lieber eine mündliche Prüfung zu bekommen anstatt einer schriftlichen. Und da geht es nicht darum, dass Leute irgendwelche Leistungen anerkannt bekommen, die sie nicht erbracht haben. Also auch da ist es so, das Beantragen eines Nachteilsausgleiches ist mega anstrengend, kompliziert. Da muss man auch nicht nur das Gutachten von mir als Psychologin einreichen, sondern auch noch 50 Meter andere Formulare ausfüllen. Und das machen ja Leute nicht, weil sie sich mega langweilen. Viele verzichten auch gleich darauf, weil sie sagen, ach Gott, bevor ich das alles beantragt habe, die 20 Minuten länger in der Klausur, reißen mir das jetzt auch nicht raus. Viele verzichten sowieso darauf. Wie gesagt, ich habe super viele Patienten, die studieren und die sind natürlich, wenn sie bei mir in Behandlung sind, wegen Depressionen oder Essstörungen oder die sind eingeschränkt und wirklich ein Bruchteil von denen beantragt das dann wirklich. Und wie gesagt, die bekommen dann eben auch keine akademischen Grade hinterhergeworfen, sondern ja, die haben dann halt leichte Verbesserungen in manchen Abläufen einfach.
Zu Recht. Finde ich ja absolut gut.
Ja, genau.
Weil wir müssen die Barrieren abbauen für Menschen mit Beeinträchtigungen.
So sieht's aus.
Die gehören in unsere Gesellschaft wie jeder andere.
Ja, genau.
Okay, dann gibt es eine nächste These, dass er sagt, andere verklagen, wenn man falsch benannt wird. Und da geht's vor allem um die Genderdysphorie.
Das gibt es sogar schon beim Faktenchecker von der Korrektivseite, weil dieser Vorwurf offensichtlich häufiger kommt, dass irgendwer verklagt wird. Und da ist eben das Gerücht geht um, dass der Gesetzentwurf zum Selbstbestimmungsgesetz einen Passus enthält, aus dem hervorgeht, dass eine Person, die einen Mann in Frauenkleidern als Mann anspricht, per se ein Bußgeld erhält. Das finde ich auch schon wieder so, dass überhaupt so ein Gerücht rumgeht, ist so, also ich weiß nicht, jeder, der irgendwie schon etwas länger hier lebt, muss doch dann denken so, hä? Also wer soll denn das erheben dann und wo soll das denn herkommen? Also ich meine,
so nee, die kommen dann so wie Beetlejuice, wenn du es 3-mal machst, kommen die und sagen,
ja,
also trotz halber 20 Euro.
Ja, also völlig verrückt. Und genau, also wie es tatsächlich in dem Gesetz ist, ist so, dass wenn jemand absichtlich oder fahrlässig die abgelegte Geschlechtsangabe von jemandem, also den alten Namen einer Transperson verwendet, dann kann die betroffene Person Anzeige erstatten. Es handelt sich dann um eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Und das finde ich auch richtig, weil das ist ja Teil der Diskriminierung, dass Leute sich dann weigern, die neue Identität von jemandem anzuerkennen. Und das finde ich absolut nachvollziehbar, dass Menschen da dem nicht hilflos ausgeliefert sind, sondern eben da sich auch zur Wehr setzen können. Das ist die Frage, wie oft das jetzt umgesetzt wurde bis jetzt schon oder umgesetzt wird, ist schon mal dann noch die andere Frage. Aber wir haben hier ja vor allen Dingen ein wirklich kurioses Problem in dieser Argumentation. Das Argument, was hier vorgetragen wird, ist ja, ein Mensch hat keine Geschlechtsdysphorie, sondern täuscht das beim Psychotherapeuten vor, um die Diagnose Transidentität zu bekommen.
Um sich dann Bußgeld zu erschleichen.
So ist es. Und ich meine, sorry Leute, also dann verklage ich doch meinen Nachbarn lieber darauf, dass was weiß ich, sein Baum über mein Grundstück hängt oder sonst was. Also wenn ich Leute anpissen will.
Ja, oder ich bremse einmal scharf, wenn jemand zu nah auffährt.
Ja, ganz ehrlich, also wenn ich Bock habe auf Beef und sinnlos Leute zu verklagen oder Bußgeld, dann gibt es wirklich, wirklich einfachere Wege. Also das ist ja wirklich völlig verrückt. Und was mache ich denn dann, wenn ich dann genug Leuten da irgendwelche Bußgelder abgedrückt habe? Weg bin ich dann wieder in, also bleibe ich dann bei meinem anderen Geschlecht, in dem ich mich aber nicht wohlfühle, weil ich ja gar keine Geschlechtsdysphorie von Anfang an hatte?
Oh, ja, es ist, also die ist, Entschuldigung, die hat einfach kein Hand und kein Fuß.
Genau, also da ist einfach nur die Frage, was das soll.
Diese These.
Ja, genau.
Dann gibt es noch eine weitere These, dass sich die Menschen, die das vortäuschen, sich Geld aus einem Opferfonds erschleichen.
Genau.
Da musst du mal kurz was zu sagen. Dieser Opferfonds bezieht sich worauf?
Genau, es gibt in Deutschland Fonds für Opfer von Gewalttaten. Auch da ist die Frage, also ich habe mit sehr vielen Opfern von Gewalttaten zu tun tatsächlich in der Praxis, weil ich eben auch Traumatherapie anbiete unter anderem. Ich hatte in 15 Jahren, die ich jetzt meine Praxis habe, eine Person, die tatsächlich von so einer Opferhilfe profitiert hat. Und zwar, also da muss man sich auch mal vor Augen führen, was sind das überhaupt für Fälle? Weil es ist jetzt nicht so, dass ich zum Psychotherapeuten gehe und dann sage, ich glaube, ich habe da irgendwie Missbrauch erlebt und dann erschüttet sich über mich ein Geldregen. Also in der Regel ist das für Opfer, wo das juristisch nachgewiesen ist. Das sagt er ja hier, dass das auch nicht der Fall ist. Also so einen Fall habe ich noch nie gehört. Also wenn es keine Belege, keine Hieb- und Stichfesten gibt, dann kriegt hier in der Regel keiner irgendwie was. Aber da war es eben so, dass da jemand entführt wurde und eine Woche lang festgehalten wurde von jemanden und mit sexueller Gewalt so stark konfrontiert war, dass die Arbeitsfähigkeit einfach nicht mehr gegeben war. Diese Person hatte das Glück, gerettet zu werden und das zu überleben. Und die hat dann eben so eine Unterstützung bekommen. Und ich muss sagen, also das ist wirklich mehr als gerechtfertigt. Und im Rahmen der Therapie, muss ich auch sagen, war da eine erneute Begutachtung, weil tatsächlich ist mir wirklich kein Fall bekannt, wo jemand das einfach hinterhergeworfen bekommt, sondern das ist eine relativ anstrengende und auch belastende Untersuchung, die da stattfindet. Das sind schriftliche Gutachten, die man da einreichen muss. Man muss von Amtsärzten oft begutachtet werden und so weiter. Das ist für Betroffene von Gewalt sehr, sehr schwer. Und da war es eben so, dass dann die Gutachtenstelle gefragt hat, was gerade vorliegt. Und die Person hat einen aktuellen Konflikt genannt. Und dann war das Gutachten ist dann so ausgefallen, nee, die Person ist gar nicht mehr eingeschränkt wegen dieser Straftat, sondern es geht jetzt um die aktuellen Sachen und damit war die Rente gestrichen. Also das ist meine Erfahrung, die ich sagen kann. Also ich kenne wirklich, ich bin ja nicht nur in meiner eigenen Praxis tätig, sondern auch über die Supervision in Ausbildungsinstituten habe ich wirklich sehr, sehr viele Fälle insgesamt, die ich supervidiere oder monitore oder wo ich weiß, wie die Verläufe sind. Und das war's. Also ansonsten kenne ich wirklich keinen einzigen, der davon profitiert hat. Und ich finde auch hier wieder die Sache, als wenn das jetzt ein gesellschaftlich relevantes Problem wäre, dass irgendwelche Leute, also das muss man auch sagen, eine posttraumatische Symptomatik vortäuschen, also das ist wirklich eine ganz hohe Schauspielkunst, wäre das. Und dann auch noch nicht nur vor dem eigenen Therapeuten, sondern eben auch vor externen Gutachtern noch, geschweige denn, dass es eigentlich auch juristische Belege dafür geben muss. Angeblich scheint das ja auch der Fall zu sein, dass das manchmal nicht so sein muss, was eigentlich auch eine gute Sache wäre, weil, das haben wir schon bei der Folge auch zu sexueller Gewalt gesagt, es ist super schwer, das juristisch nachzuweisen, weil meistens sind zwei Personen anwesend und dann in dubio pro reo. Deswegen, also dass das jetzt ein gesellschaftlich relevantes Problem wäre, das wäre mir tatsächlich wirklich neu.
Die nächste These ist ja, dass die Diagnosen manipulationsanfällig sind. Ist ja ähnlich. Also da unterstellt er den Leuten, die sich in psychotherapeutische Behandlung geben, dass sie es so manipulieren, dass sie ihre Diagnose durchkriegen.
Genau, und das ist so ein bisschen die Sache. Ja, rein theoretisch ist das möglich, aber wenn ich eine Diagnose mir erschleichen will, gäbe es halt 100.000 andere Diagnosen, die man sich viel leichter erschleichen kann. Also ich kann ja, was weiß ich, einen Clusterkopfschmerz vortäuschen. Das kann ja keiner überprüfen. Da kann ich halt sagen, ja, ich liege den ganzen Tag zu Hause mit Kopfschmerzen, ich weiß nicht ein und aus. So, das ist nicht messbar, das ist nicht nachweisbar und so weiter. Das ist ja viel, viel einfacher als jetzt so ein komplexes Konstrukt wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung vorzutäuschen. Deswegen, da ist halt die Frage, ja, rein theoretisch ist das möglich. Hier wird ja auch unterstellt, dass eine gut laufende Manipulation würde ich ja theoretisch gar nicht bemerken. Aber da ist ja auch die Frage, ich arbeite ja jahrelang mit Leuten. Also das müsste ja sein, dass die mich jahrelang hinters Licht führen. Und da ist auch die Frage, Therapie ist ja übelst anstrengend. Das Kosten-Nutzen-Verhältnis geht ja überhaupt nicht auf in dieser Sache so.
Ja, ich sage jetzt gerade so wenig, weil ich mich innerlich irgendwie sehr echauffiere, muss ich sagen. Weil ich das einfach sehr unfair den Menschen gegenüber, die Stärke haben, diesen Prozess durchzugehen, sich in therapeutische Behandlung zu geben. Das ist ein sehr anstrengender Prozess. Ich finde das sehr ungerecht für die Menschen, die diesen Prozess durchlaufen und wahrscheinlich in einer Phase sind, in der es ihnen nicht besonders gut geht. Und dann wird man mit so etwas konfrontiert, finde ich schlimm. Finde ich auch schlimm, dass das ein Therapeut sagt.
Ja, ist es auf jeden Fall.
Dass es Politiker sagen, ist schon schlimm genug, aber das Therapeut. Ja. Innen oder in diesem Fall ein Therapeut sagt. Der nämlich jetzt, ist ein hochemotionales Wort, was er jetzt benutzt, nämlich seine These, es gibt eine Pathologisierungspandemie.
Ja, also da, ich finde das eigentlich sogar ein bisschen lustig, weil das Wort Pandemie ist jetzt uns allen noch in schlechter Erinnerung, ne?
Also absolut, war das Schlagwort.
Auf jeden Fall. Und dann ist es ja auch, Pandemie ist ja im Gegensatz zu einer Epidemie gleich weltumspannend. Also weiß ich nicht, was die Leute im Chat dazu sagen, ob die auch unter dieser Pandemie leiden. Also in den meisten Ländern auf dieser Welt gibt es überhaupt gar keine psychotherapeutische Versorgung. Also wo soll das da von einer Pandemie zu sprechen? Ist irgendwie einfach merkwürdig. Genau, also man kann es immer nur noch mal wiederholen. Also wir diagnostizieren nicht nach Nasenfaktor, sondern nach Kriterien. Das ist vielleicht nochmal sehr wichtig zu sagen. Es ist nicht diskutabel. Es ist nicht so, dass ich mit Symptomen zum Psychotherapeuten gehe und man dann sagt, oh, das könnte jetzt eine Angststörung sein oder ist es halt, was weiß ich, eine Depression oder ist es halt was ganz anderes oder sowas, sondern also wir haben ganz eindeutige Kriterien und deswegen sind auch die Diagnosen eigentlich so gut wie immer eindeutig. Also man hat ganz selten so Fälle, wo jemand von zwei verschiedenen Angststörungen ähnliche Symptome hat und dann kann man zum Beispiel mit jemandem sprechen, das mache ich dann auch immer offen mit den Patienten, dass ich denen die Kriterien auch zeige und sage, ich bin mir gar nicht sicher bei Ihnen, ob das vielleicht eher in diese Richtung von einer hypochondrischen Angst geht oder ob es sich eben doch nur um die Angst in dem Moment bezieht, also in einer Panikattacke, dass man an einem Herzinfarkt verstirbt. Das wäre zum Beispiel so ein Klassiker, eine Panikstörung und eine Hypochondrie ist manchmal schwer abzugrenzen und manchmal changieren die Symptome auch so ein bisschen, je nach Phase der Erkrankung. Das ist so ein Klassiker, was man nicht so gut auseinanderhalten kann. Und dann ja, gibt es noch ein paar andere Sachen. Manchmal weiß man nicht, ist es eine Dysthymie oder hat jemand chronische, immer wiederkehrende depressive Phasen. Das ist auch manchmal anamnestisch gar nicht leicht auseinanderzuhalten. Aber das wären wirklich so Sonderfälle, wo man sagt, man kann jetzt nicht eindeutig sagen, welche Diagnose vorliegt. Genau, und ansonsten, wie gesagt, in meiner eigenen Praxis oder eben als Supervisorin, wo ich ja lernende Psychotherapeuten darin unterstütze, genau diagnostizieren zu lernen, da ist es einfach so, es gibt Kriterien und die kann man abprüfen und da gibt es auch keine großen Probleme dabei, die abzuprüfen und dann hat man eine eindeutige Diagnose. Und wie man dann eine Pathologisierungspandemie herstellen kann, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll einfach. Weil ob jemand eine Panikattacke hat oder nicht, das ist ja ein Faktum. Also
ich finde auch, es wechselt hier so ein bisschen immer zwischen dem Vorwurf seinerseits schlechte TherapeutInnen zu haben, die das einfach alles diagnostizieren, ohne dass es Hand und Fuß hat.
Ja.
Und zwischen seiner These, es sind meistens linke, woke Frauen. Also ich finde, da merkst du auch im Artikel, das ist immer so changiert. Also wen kritisiert er jetzt? Die linken, woken Frauen oder die seiner Meinung nach TherapeutInnen, die pandemisch pathologisieren?
Ja, am Ende des Artikels fasst er das sogar zusammen. Da stellt er nämlich fest, dass 80% der psychotherapeutisch arbeitenden Personen im Gesundheitssystem weiblich sind.
Oh, das ist natürlich sehr schlecht.
Genau, den unterstellt er zwar nicht allen links und woke auch noch zu sein, aber er sagt halt, dass die, wenn die auf linke, woke Frauen, die sich in ihrem Opferstatus wälzen, treffen, dass sie dann natürlich als Frauen es nicht schaffen, zu sagen, okay, ich mache hier meinen Job, sondern dass sie dann einfach sagen, ja, Mensch, nee. I feel it.
Ja, ja, nee, das können wir nicht.
Und dann gibt es direkt eine Diagnose.
Ja, ja, nee, professionell Abstand nehmen von Dingen, das können wir leider nicht.
Nein, das geht nicht. Wir haben so viele Gefühle, das geht einfach nicht.
Nee, das geht, es steht einfach dem rationalen Verstand eines Mannes entgegen.
Ja, ja, ja.
Holgers These, auch schön, für Gen Z und Millennials ist psychisches Leid Teil der Identitätsbildung. Da würde ich gerne vorausschicken, ich glaube, das sind halt Generationen, die lernen, über ihre Gefühle zu sprechen und die lernen, über ihren psychischen Zustand zu sprechen. Und das ist ein sehr schöner Prozess, kann man sagen.
Genau, so sehe ich das auch. Also erstmal finde ich immer diese Bezeichnung etwas schwierig, Gen Z und Millennials. Da gibt es ja auch total unterschiedliche Angaben. Wer gehört denn jetzt wozu? Ich glaube nämlich, wir sind Generation X, keine Ahnung.
Sind wir nicht Generation Y?
Ja, ja, in einigen habe ich gegoogelt heute nämlich extra. Du bist dann Generation Y, ich aber X.
Ah.
Genau, und in manchen gehörst du aber noch zu der X dazu.
Au.
Und deswegen, das ist ja schon so die Sache, was machen wir denn hier? Das sind ja auch so witzig gewählte Zeiträume einfach, weil das ist ja noch nicht mal jetzt jahrzehntemäßig, sondern es ist einfach so random, so von 1963 bis dann und dann ist es jetzt einfach eine Boomer-Sache und so weiter. Genau, das sind ja so populärgesellschaftliche wissenschaftliche Thesen, die überhaupt keine Bewandtnis haben. Es hat ja keiner untersucht oder was. Und gut, wenn wir es aber so positiv wie möglich auffassen wollen, dann könnte man sagen, eher jüngere Generationen nennen hier eher Gefühle und haben deswegen benennen eben auch häufiger psychisches Leid. Und genau, nehmen wir jetzt mal an, seine These stimmt, die ja einfach nur eine These aus dem Bauchgefühl heraus ist, ne? Also da gibt es ja keine belegbaren Fakten,
ja, wir
Zahlen
haben auch gar nichts
Daten.
Dazu gefunden. Ja, eben.
Genau. Dann ist es so, dann würde ich trotzdem fragen, wo ist das Problem? Also ist doch gut. Also ist doch einmal, ist doch total okay, wenn Leute sich um sich kümmern und um ihre Symptome kümmern und die benennen. Also wo ist denn das Problem? Es tut doch keinen weh. Und selbst wenn ich sage, das ist jetzt identitätsstiftend bei denen und die sehen sich jetzt als die Person mit der und der psychischen Erkrankung, ja, wen juckt's denn?
Na gut, ich glaube, er unterstellt sozusagen einer kommenden Gesellschaft, dass sie eventuell nicht arbeitsfähig sind, dass sie verweichlicht sind, also das lese ich da so ein bisschen raus, dass sie nicht so durchziehen können wie wir früher und anpacken und einfach mal durch die Scheiße gehen und hinten raus noch schlimmer kaputt rauskommen. Und da bin ich, also ist ganz interessant, weil ich sehe das so in meinem näheren Umfeld und muss sagen, ich sehe da keine große Verweichlichung.
Ja.
Ich sehe da einfach nur ein guter Fokus auf, wie geht es mir gerade und was schaffe ich?
Ja.
Und es wäre eigentlich toll, wenn alle da mitmachen müssen. Es gibt halt Leute, die können durchziehen, bis sie umkippen. Ob das aber jetzt gewollt ist und toll ist, ich meine, ich kann da nur von mir sprechen. Ich kann mal durchziehen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag und mache dann hier in der Haustür, klappe ich zusammen, weil ich ja super geil durchgehalten habe und meine Arbeit gemacht habe. Ja, okay. Zu welchem Preis? Und ja, dann habe ich lieber eine verweichlichte in seinen Augen Gesellschaft vielleicht oder eine Identitätsbildung mit psychischen Leiden. Ja, aber es ist wenigstens sehr ehrlich gesagt.
Ja, und ich kann ja nochmal eine linke Woke-These dazu raushauen. Also wir haben halt ein kapitalistisches System, was auf Wachstum fußt, sind halt aber zu Ende mit dem Planeten. Deswegen ist halt sowieso die Frage, wie lange werden wir dieses Mindset denn noch durchziehen können, wo wir sagen, schaffe, schaffe, Häusle baue, jeder für sich und jeder ohne Limit, sondern wir sollten ja eigentlich, wenn wir die Umweltprobleme lösen müssen, müssen wir sowieso anfangen, neu zu denken, weg vom Wachstum hin zum einer Schrumpfgesellschaft kommen, damit wir einfach mit den Ressourcen, die wir haben, noch haushalten können. Und deswegen, also ich finde dieses nur die Harten kommen in Garten-Theorien, weiß ich nicht, warum denn?
Eine weitere These ist, soziale Medien, Drogengebrauch und Ansteckung mit angebotenen Identitären führen zu Diagnosen. Das verstehe ich nicht.
Soziale Medien, Drogengebrauch und in Anführungszeichen Ansteckung mit angebotenen Identitäten führt dann zu einer Diagnose.
Ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht kannst du es einfach erklären.
Man checkt es halt auch nicht, weil es einfach absolut kein Zusammenhang ist.
Was hat das jetzt alles?
Ja.
Was ist das?
Genau.
Ich gucke bei Facebook, nehme dazu Drogen und dann sage ich, oh, ich glaube, ich habe jetzt ein Problem.
Ja, genau.
Oder was
genau.
Soll
ja,
das?
Damit hast du die These, glaube ich, verstanden, so wie sie gemeint ist. Ne? Also
ja, weil wir alle wissen, bei Suchtkrankheit, das suchen sich die Leute total aus.
Das ist halt auch so die Sache, der Zusammenhang überhaupt Drogengebrauch, also Gebrauch oder eine Abhängigkeitserkrankung, was ist hier überhaupt gemeint? Und ich sag mal so, von den alten Männern, die er hier erwähnt, wenn wir da mal den Alkoholkonsum uns rausgucken, also die sind ganz vorne mit dabei bei der Alkoholkrankheit. Und deswegen sind das jetzt wieder nur die jungen Menschen oder was ist hier gemeint? Egal, ich glaube, ich verstehe es schon richtig, weil es ist auch hier wieder ein relativ alter Hut. Und zwar, es ist schon sehr, sehr lange, dass Leute sagen, zum Beispiel, ja, die jungen Mädchen, die schneiden sich alle in die Arme, weil das gucken die sich ja beieinander ab. Und das ist zum Beispiel auch so eine These, das haben die ja aus dem Internet, die gibt es halt auch schon seit es das Internet gibt, das ist schon 2004, als ich noch studiert habe, ist das schon en vogue gewesen, irgendwie zu verbreiten. Und da muss ich immer sagen, ja, dann schneid dir doch einfach mal in den Arm, dann guckst du mal, wie geil das ist und dann
also,
kannst du die These ja nochmal wiederholen.
Da kann ich jetzt, mache ich ja nicht so oft, was Persönliches teilen, habe ich gemacht und habe es so schrecklich empfunden und ich habe es auch nicht als Befreiung empfunden. Und ich habe gedacht, ah nee, ich kriege dann auch so viel Narben. Und das ist einfach experimentieren, was weiß ich. Aber wenn du an der Borderline-Störung leidest, dann machst du es nicht, weil es alle machen.
Ja, genau. Das ist eben die Sache. Die Stigmatisierung ist ja immer noch total hoch. Also wenn ich irgendwie Narben an den Armen habe, dann werde ich in ganz, ganz vielen Zusammenhängen immer noch sehr, sehr benachteiligt. Und deswegen, das ist allein schon so ein Beispiel, wo ich sage, nein, das ist eine Überschätzung. Das können auch nur Menschen sagen, die bei Jugendkulturen absolut nicht mehr teilhaben und auch selber offensichtlich nie Teil von Jugendkulturen waren. Kulturelle Phänomene reichen nicht aus, um gesamte Symptomatiken von Krankheiten wiederzuspiegeln. Wenn jemand Symptome von Krankheiten hat, dann hat er einen Leidensdruck und dann geht es nicht darum, cool zu sein in der Peer Group. Also deswegen, das ist einfach ein Missverstehen von Jugendphänomenen, würde ich einfach behaupten. Und wie gesagt, es gibt ja auch gar keine Belege für die Theorie, dass Drogengebrauch, soziale Medien und die Ansteckung untereinander mit coolen Lifestyle-Krankheiten irgendwie eine Bewandtnis hätten. Also das ist ja auch etwas, was er einfach so aus dem Bauch raus mal raushaut, was er der Meinung ist, wie es ist. Und da muss ich sagen, ich arbeite auch viel mit sehr jungen Menschen und ich habe auch durch eigene Kinder sehr viel mit jungen Menschen zu tun und ich erlebe das einfach gar nicht so. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der irgendwie depressive Symptome vorgetäuscht hat, weil er gesagt hat, ist jetzt ein geiler Lifestyle und dann habe ich endlich eine Identität. Also allein zu Hause im Bett zu verschimmeln und zu denken, ich wäre lieber tot, weiß ich nicht, was für eine Identität das sein soll. Da ist doch kein Benefit dabei. Das ist doch nichts, was mich irgendwie belohnt oder so. Ich habe doch nicht wahnsinnig viele Freunde, weil ich suizidal bin oder was.
Nee, ja, ist einfach nicht belegt. Es ist aus dem Bauchgefühl heraus, es sind Thesen, die meiner Meinung nach populistisch sind.
Und ja, so ist es.
Wie die nächste These. Mhm. Woke linke Frauen pflegen eine Opferkultur.
Ja?
Ja, das fand ich einen sehr spannenden Absatz. Mhm. Muss ich sagen, da fragt der Interviewer in dem einen Moment, das fand ich auch interessant, wo dann irgendwie der Zusammenhang ist.
Ja, da war ich auch kurz ein bisschen froh.
Ja, da war ich auch froh und habe dann gedacht, oh ja, okay, komm, leg mal los. Mhm. Und dann, nee, diese Gruppe entwickeln Symptome, weil sie bei Scheitern nicht einfach, wie konservative Männer es tun, wieder aufstehen, sondern die Schuld im Kapitalismus und dem Patriarchat geben. Da ist mir kurz die Hutschnur geplatzt. Ja. Ich bin aber auch ein bisschen ins Lachen gefallen, weil die konservativen Männer, die stehen einfach wieder auf und sagen, Mensch, so ist das Leben, ist egal, ich mach weiter. Und wir armen, armen Frauen, wie du und ich, wir linke, woke Frauen, sagen, oh, der böse Staat und das ist die Schuld vom Kapitalismus. Und da bin ich echt beleidigt, muss ich echt sagen. Ich bin mich echt beleidigt, weil wenn ich mal scheitere, stehe ich auf. Meine Mutter hat immer gesagt, ich falle hin, aber ich stehe auch wieder auf. Und das dann so zu identifizieren, dass wir uns da gut drin fühlen in unserer Opferrolle, das finde ich eine richtige Beleidigung.
Da hast du recht. Persönlich kann ich da auch nicht irgendwie relaten oder was. Und ich finde es halt auch echt eine steile These in einem Land, in dem jeden zweiten Tag eine Frau an den Folgen des Patriarchats stirbt. Also wir haben hier jeden zweiten Tag ein Femizid. Jeden Tag versucht ein Mann seine Frau umzubringen. Das produziert ja auch Opfer, die da oft nicht mitgerechnet werden, weil die leben ja noch. Aber die sind verletzt, beeinträchtigt, schwer ist verletzt zum Teil. Und ja, was soll das jetzt für eine Message sein? Sollen die sich einfach mal gerade machen so ein bisschen? Ja, die sind halt tot. Und deswegen, also ist es natürlich eine absolute Bagatellisierung unserer gesellschaftlichen Zusammenhänge, wenn man einfach sagt, die Leute, die sich als Opfer fühlen, die sollen sich einfach mal gerade machen. Also das ist ja zynisch einfach, muss man sagen.
Und das, es tut mir leid, und das, ja nee, das sage ich nicht.
Wieso? Was wolltest du sagen?
Ja, das kann auch nur ein weißer alter Mann sagen.
Ja, siehst du? Genau, da ist man nämlich dabei. Genau, das ist aber schon wichtig zu sagen, das kann jemand sagen, der diese Perspektive offenbar nicht in der Lage ist einzunehmen. Nee.
Und wir haben da auch schon bei einer anderen Folge mal drüber gesprochen. Der weiß nicht, wie es ist, wenn man nachts nach Hause läuft und immer den Schlüssel zwischen den Fingern hat.
Ja, ja.
Der weiß nicht, wie das ist, wenn mir Leute entgegenkommen. Ich wechsle bei jedem Männlichen, der mir nachts entgegenkommt, die Straße.
Ja, ja. Und da ist auch immer so, wenn man hier als Mann sozialisiert ist, okay, dann habe ich das nicht erlebt. Das kann sehr gut sein, wobei auch Männer Opfer von Gewalttaten werden. Dann ist es so, offensichtlich kann ich auch nicht die Perspektive einnehmen. Aber also spätestens, wenn ich zum Beispiel Frauen in diesem Land großziehe, muss mir das doch irgendwie klar werden. Anscheinend hat der Interviewte hier überhaupt keinen Kontakt zu weiblichen Menschen, die hier in diesem Land mit den Problemen umgehen müssen. Weil sonst, finde ich, kann man das das ja irgendwie gar nicht so schlussfolgern. Ich würde aber gerne noch eingehen auf den zweiten Teil, dass die konservativen Männer einfach wieder aufstehen. Und da gibt es ein sehr, sehr gutes Buch von Boris von Hesen, und zwar Was Männer kosten. Ist natürlich links und woke, Achtung, Achtung. Aber ich finde, das hat, kann man hier schön entgegensetzen. Und zwar die messbaren Kosten, die Männer verursachen, sind zum Beispiel, dass 94% der Insassen von Justizvollzugsanstalten Männer sind, dass zum Beispiel die Kosten von Sucht sehr, sehr hoch sind und jährlich nahezu 43 Milliarden Euro verschlingen. Und ja, also 74% der Menschen, die sich das Leben nehmen, also suizidieren, sind Männer. Also diese These, ja, Leute sich da einfach zusammenreißen und wieder aufstehen, widerspricht eben sehr, sehr stark den messbaren Kosten und den Statistiken, die wir uns hier anschauen können. Also diese These wird auch beiden Gruppen absolut nicht gerecht. Also ist es ein Ansatz, wo es nur Verlierer gibt. Also Menschen, die Symptome haben, nicht ernst zu nehmen, sondern ihnen irgendwie einen Opferkult zu unterstellen, das ist wirklich einfach nicht förderlich. Und anderen Menschen unterstellen, sie müssen einfach nur härter werden und aufstehen und nicht jammern, ist genauso wenig förderlich. Also diese Thesen sind einfach für Männer wie Frauen einfach super hämisch und führen zu keinem guten Miteinander.
Nee, also das ist definitiv der Fall. Und ich finde, also wenn dann Männer so mutig sind und sagen, hey, ich habe hier ein Problem und so geht's mir, dann ist ja laut Holgers These, dass sie dann keine Stärke haben. Und ich finde Männer tatsächlich gerade stark, die ihrem Problem bewusst sind.
Ja.
Das ist Stärke.
Ja.
Dann gibt es die nächste These. Ich kenne keinen Rechten mit Genderdysphorie.
Ja.
Nee.
Das finde ich eigentlich schon fast komödiantisch.
Also finde ich auch fast komödiantisch. Nee, ich kenne auch keinen Rechten mit Genderdysphorie.
Ich kenne auch voll wenig Nazis, die Ballett tanzen.
Ich auch, ja.
Also es ist irgendwie voll merkwürdig, dass Menschen mit Genderdysphorie sich ungern in Gruppen einfügen, die offen gegen sie hetzen. Das ist wirklich komisch.
Das ist sehr komisch, genau. Und dann finde ich aber auch noch, dass er dann erklärt, dass das ist so schlimm, dass Rechte eben gefestigt sind in Identität, Religion und Heimat. Und man denkt,
ja.
Genau. Das ist das Problem.
Ja, genau. Und das ist auch wieder so diese These, als würden Leute sich das halt selber aussuchen. Als würden sie sagen, boah, ich fühle mich jetzt hier nicht heimatlich oder ich bin jetzt nicht in meinem Geschlechtsrollen-Tradwife-Dasein irgendwie gemütlich. Mensch, da schaffe ich mir doch meine Genderdysphorie an. Also auch da kann man wieder entgegensetzen, Geschlechtsdysphorien entwickeln sich schon im frühen Kindesalter. Liegt das auch daran, weil die nicht heimattreu und rechts genug sind oder was? Und da ist auch die Frage, weil er hier ja wieder diese Fehlschlüsse zieht, er verwechselt ja schon wieder Korrelationen und Kausalitäten. Wobei man, also wir wollen ja fair bleiben, er sagt das nicht. Er sagt nur, er findet es bemerkenswert, dass er keine Rechten mit Genderdysphorie kennt. Also ich finde es einfach nicht. Ich finde es einfach nicht bemerkenswert.
Finde es auch gar nicht bemerkenswert.
Aber er zieht ja nicht den Schluss. Ich finde aber, so wie er es formuliert, legt er halt so nahe. Vielleicht wäre das ja auch eine tolle Therapie. Also warum jetzt eine aufwendige Transition mit Hormonen und Operationen durchlaufen, einfach Nazi werden?
Ja.
Also
ja.
Also das ist natürlich einfach an den Haaren herbeigezogen. Und Kinder, die unter diesen Problemen leiden, fragen in ganz, ganz jungen Jahren ihre Mütter, kann ich wieder in deinen Bauch rein, weil es ist falsch mit mir. Ich möchte bitte wieder mit einem jungen Körper nochmal geboren werden. Und das hat wirklich nichts mit der politischen Gesinnung zu tun oder mit irgendwelchen Erziehungsmaßnahmen oder sonst irgendwie was, sondern das ist einfach ein Phänomen, was es gibt. Und das ist auch nicht neu. Das ist seit Menschengedenken gibt es das Phänomen, dass Menschen im nicht richtigen Körper geboren werden, dass die gefühlte Identität nicht übereinstimmt mit dem körperlichen Geschlecht und dass sich daran so aufgehangen wird. Das verstehe ich auch nicht, weil auch da ist es so, das beeinträchtigt doch niemanden. Wenn jemand mit diesem Problem sich rumschlagen muss, wieso kann man dafür keine Empathie aufbringen? Das ist das Erste. Und warum entzündet sich daran so eine Aggressivität, so ein, das darf nicht sein, das verstehe ich überhaupt nicht, das tut doch nicht weh.
Ja, das verstehe ich auch nicht, da können wir auch zum Schluss nochmal raufkommen.
Genau, wir machen auch nochmal eine eigene Folge zu Transidentitäten, das wäre auch eine gute Sache, haben wir nämlich noch.
Ja, das ist sehr spannend, das machen wir auf jeden Fall. Ich verstehe tatsächlich den ganzen Anlass des Riesenartikels nicht, weil ich einfach nur sagen kann, super Entwicklung, wenn Leute mehr zur Therapie gehen und über ihre Probleme sprechen.
Ja.
Bombig. Vielleicht haben wir dann nicht mehr so eine Gesellschaft, wie wir sie haben.
Ja.
sondern mal eine Gesellschaft, die Verständnis füreinander hat und die so die große Nächstenliebe auch mal wirklich lebt und nicht nur predigt.
Ja.
Wir sind total gespannt, was ihr dazu sagt. Also schreibt uns unglaublich gerne in die Kommentare. Es soll jetzt sogar bei Spotify möglich sein, Kommentare zu schreiben, habe ich jetzt gerade.
Ja, ist es auch schon lange. Macht das ruhig, weil Spotify daran auch erkennt, ob wir irgendwie relevant sind oder nicht. Deswegen.
Ja, genau. Also schreibt gerne in die Kommentare bei Instagram oder bei Spotify oder wo ihr uns auch immer hört, Podimo, überall, wo es Podcasts gibt. Wir könnten jetzt wahrscheinlich noch 4 Stunden weitersprechen über den Artikel. Da wird auch noch das Phänomen des Narzissmus abgehandelt. Da würden wir euch echt empfehlen, hört mal die Folge von uns über Narzissmus. Da bin ich zwar noch nicht dabei, es hat noch Katja gemacht. Da wird vielleicht auch verständlich, warum seine Theorie da auch vielleicht ein bisschen Quatsch ist. Und ja, ich verstehe tatsächlich das Problem nicht. Ich verstehe nicht, warum er sich da so dran aufhängt. Ich finde es ist sehr verletzend gesagt für alle, die die Kraft aufbringen, sowohl Mann als auch Frau. Also auch wenn die Überschrift schon verletzend vielleicht auf den ersten Blick für Frauen ist, finde ich es auch sehr verletzend für Männer. Das hast du ja auch vorhin einmal gesagt.
Ja.
Und ja, ich kann jedem konservativen Mann gratulieren, der nicht sagt, ich stehe einfach wieder auf und mache so weiter wie vorher, sondern gratuliere jedem, der sagt, Mensch, so kann ich nicht weitermachen. Was ist denn eigentlich das Problem? Und was ist dein Fazit, liebe Vero?
Ja, ich finde, zum einen ist immer dieses neuen Phänomenen so negativ gegenüberstehend. Davor habe ich persönlich voll Angst, weil wir kümmern uns immer ganz viel darum, dass unsere Gesichter jung bleiben. Also da gibt es ganz viele Maßnahmen, die wir haben. Wir können da was reinspritzen, wir können da Operationen machen und so weiter. Ich habe gar keine Angst vor einem alten Gesicht. Ich habe aber super Angst vor einem alten Gehirn. Und zwar, dass ich irgendwann die kognitive Flexibilität einbuße und nicht mehr mich empathisch in neue gesellschaftliche Entwicklungen hineinversetzen kann. Davor habe ich super Angst. Holger offenbar nicht. Weil ich finde, es mangelt hier super viel an Empathie. Also er bespricht ja ganz viele Dinge an und pauschalisiert aber und rasiert irgendwie über alles einmal drüber. Und dann finde ich auch noch einen interessanten und auch sehr lustigen Widerspruch, dass er sagt, konservative alte Männer, die jammern nicht rum, die machen sich einfach gerade und gucken nach vorne und suchen nicht extern die Schuldigen. Yo, also dafür ist der Zeitungsartikel doch sehr lamoyant. Also, ich meine, für Holger sind die jungen Frauen schuld, die woken Frauen, die linken Frauen, sind aber auch die jungen Männer, kommt auch an irgendeiner Stelle vor, es sind Transleute, es sind Menschen mit ADHS, irgendwie alle sind irgendwie schuld, außer halt Holger. Und das ist so eine Sache, ja, warum macht er sich denn jetzt nicht einfach mal gerade und hält halt die Backen oder so? Weil, also, ja, ich finde, da ist auch sehr viel Negativismus drin, sehr viel, fast so eine Verbittertheit den Menschen gegenüber. Das tut mir total leid, vor allen Dingen halt in unserem Beruf. Weil ich muss sagen, ich mache meinen Beruf vor allen Dingen, weil ich Menschen total mag und weil ich ein totales Interesse an den Lebenswelten von Menschen habe. Und er schreibt auch zum Beispiel an anderen Stellen, dass wir immer mehr Diagnosen haben und sich die Therapien einfach nur im Kreis drehen. Und auch da kriege ich richtig Mitgefühl, weil das muss ja auch voll scheiße für ihn sein. Also ich muss sagen, das wiederum kann ich gar nicht nachfühlen, weil die Therapien, die ich so mache, die drehen sich gar nicht im Kreis. Die sind total interessant und geben neue Perspektiven und die heilen auch. Wir haben ja super wirksame Verfahren und die anzuwenden macht übelst Bock. Klar sind das anstrengende Prozesse, aber die Ergebnisse sind wirklich ganz, ganz toll. Und das betrifft auch nicht nur meine Therapien, sondern wie gesagt, ich arbeite ja mit ganz vielen KollegInnen zusammen, die junge, tolle TherapeutInnen sind und werden. Und auch da erlebe ich das als eine total sinnstiftende, tolle Tätigkeit, die die Welt einfach besser macht ein Stück. Und deswegen tut mir das super leid, dass er das da so sehen muss. Also ich finde Psychotherapie einfach ein wahnsinnig cooles Gebiet, einen tollen Job. Ich hätte gern Therapie für alle. Natürlich muss man sich um die Wirtschaftlichkeit kümmern und schauen, dass man die Ressourcen, die wenigen, die wir haben, gut verteilen. Aber diese Themen und diese Sachen spricht er ja gar nicht an. Er geht ja gar nicht inhaltlich auf diese Probleme ein, die wir da haben.
Ja, das finde ich auch. Also Mitgefühl tatsächlich, dass er so wenig empathisch ist und dass er auch in dieses Horn mitbläst, die verschmähten alten weißen Männer. Das ist einfach schade, weil Gesellschaft hat sich schon immer entwickelt. Die Menschen haben sich schon immer entwickelt. Es ist gut, dass sich Gesellschaft entwickelt und weiterentwickelt. Und manche Sachen werden bleiben, manche Sachen werden wieder geändert werden. Aber lasst uns doch alle erstmal die Stärke haben, unsere Probleme anzusprechen, unsere Emotionen anzusprechen. Und dann lasst doch die Leute so sein, wie sie wollen.
Ja.
Was ist denn das Problem?
Ja, das denke ich auch so. Lass doch die Leute in Ruhe einfach. So, wenn du das Problem nicht hast, dann lass es doch sein jetzt einfach, bitte.
Ja, liebe Vero, dann danke ich dir für diese Gehirnerschütterung. Das ist sehr spannend gewesen. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Lasst uns auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Das war jetzt nicht so speziell über eine psychische Störung. Das war jetzt auch keine Therapiesituation, aber wir haben diesen Artikel gefunden und wollten einfach darüber sprechen und wir sind total gespannt, was ihr dazu sagt. Ich danke dir, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Meine linke, woke Freundin.
Vielen Dank. Ich muss mich jetzt erstmal in meinem Opferstatus suhlen.
Wir beweinen uns jetzt nochmal und geben dem bösen Staat und dem Patriarchat und dem Kapitalismus die Schuld.
Und dem Winter. Was für ein Arschloch.
Und dem Winter, weil es auf einmal hier angefangen hat zu schneien. So sieht's aus. Bis ganz bald, ihr Lieben. Und schön, dass ihr zugehört habt. Und tschüss.
Tschüss.
Das war Gehirnerschütterung. Der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert. Alle Folgen, Infos über das Projekt und wie ihr es unterstützen könnt, findet ihr auf gehirnerschütterung.com.
Piep, piep, jetzt geht's los.
Ach so, das brauchst du übrigens nicht machen, das sehe ich gar nicht in den Dingens.
Na toll.
Ja. Aber es ist trotzdem mein Lieblings-Outtake beim letzten Mal, wo ich das Wort so und du so mit mir so, piep. Ich lieb's. Das ist so geil. Ich ziehe mir das super oft einfach nur so rein, wenn ich schlechte Laune habe.
Okay, perfekt. Los geht's. Hallo, moin. Mann. Achso, ich gucke mir erstmal meine Notizen an, was ich hier alles sagen soll. Und wir freuen uns über jeden Hörer. Nee, das sage ich so nicht. Warte kurz. Es geht um... Harha. Es wird eine gute Folge. Und der Psychologe Holger Richter, der kritisiert die Pathologisierung der Gesellschaft und hat mehrere... Habe ich nicht gesagt?
Nein.
Was habe ich gesagt?
Was anderes.
Pathologisierung?
Pathologisierung.
Ah.
Horror! Es kommt ja... Das geht gar nicht. Oh mein Gott, wie geil man so...
Das geht doch nicht. Geht doch nicht in die Augen.
Nee, das müssen wir einfach verschweigen. Genau, ja, jetzt haben wir schon viel gelabert. Was habe ich denn gerade gesagt? Scheiße. Warte.
China.
Scheiße. Wie kann das so aus mir rausploppen? Multiplex...
Multiple Sklerose schon auch.
Schwierig, ne?
Multiple, ja, ist zu lang so.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Und mir bluten schon selber die Ohren, ey.
Ja.